Ja, einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite her. Ich bitte um Entschuldigung, bin noch etwas erkältet. Ich hoffe, ganz hinten könnt ihr mich verstehen. Sehr gut, super. Ja, wir haben das Kapitel 9 von 2. Samuel gehört, beziehungsweise es wurde gelesen. Und ich denke, das ist eine ergreifende Geschichte des Alten Testaments. Jedes Mal, wenn ich irgendwie damit konfrontiert werde und ich es auch lese, das bewegt mich sehr. Und mitten in der Erzählung von Kriegen, Verrat, Eroberung und Konflikten finden wir eine Szene von außergewöhnlicher Zärtlichkeit und Barmherzigkeit. König David, inzwischen auf dem Thron, ja, sein Königreich ist auch befestigt, stellt eine überraschende Frage. Gibt es noch jemanden aus dem Hause Israels, dem ich Gutes tun kann, um Jonathans Willen? Ja, das Thema heute Morgen, Gnade, die sucht, Liebe, die heilt. Und das sehen wir in dieser Geschichte ganz deutlich. David sucht nicht nach Rache, was für einen König der damaligen Zeit ja normal gewesen wäre. Er versucht nicht, die Erinnerung an die Familie seines Feindes Sauls auszulöschen. Nein, stattdessen sucht er jemanden, dem er Gutes tun kann. Schon außergewöhnlich. Aber diesen Wunsch entspricht natürlich, wenn wir auch die Geschichte besser vertiefen. Ja, es entspricht einem Bund der Liebe und Treue, den er mit Jonathan, dem Sohn Sauls, ja vor Jahren abgeschlossen hatte. David erinnert sich an diese Verbindung und will natürlich auch diese Freundschaft respektieren. So beginnt er mit der Suche. Man sagt ihm, dass er noch einen Nachkommen Sauls gibt, Mephiboset, den Sohn Jonathans, und es wird hinzugefügt, lahm an beiden Füßen. Er lebt versteckt in Lodebar, man kann das wohl verstehen, vielleicht hat der Mephiboset Angst gehabt, jetzt bin ich auch dran, und hat sich in dieser Stadt versteckt. Und interessant, dass der Name dieser Ort bedeutet, ohne Weide, ödes Land, ein trostloser, toter Ort. Und habe darüber nachgedacht, das entspricht unserer Welt. Mal auf den Punkt gebracht. Er war ein vom Leben gezeichneter Mann, in seine Würde verletzt, von der Welt vergessen, aber David sucht ihn, lässt ihn auch holen. Und als Mephiboset zitternd, wohl bemerkt, kann man verstehen, vor dem König erscheint, überrascht David ihn. Also Mephiboset hat überhaupt damit nicht gerechnet. Er hat gedacht, so, meine Stunde ist gekommen. Und dann sagt David, fürchte dich nicht, denn ich will dir gewiss Gutes tun, um dein Vaters Willen. Und dieses Ereignis ist viel mehr als eine einfache Geste eines Königs. Es ist ein tiefes Bild für Gottes Gnade und Barmherzigkeit an uns Menschen, nicht wahr? Und ich füge noch etwas hinzu. Es ist ein Schatten des Evangeliums. Und in dieser Botschaft wollen wir erforschen, wie die Barmherzigkeit, die David Mephibosheth zeigt, ein Spiegelbild der Gnade Gottes uns gegenüber ist, uns Sünder, wie wir auch dazu berufen sind, dieselbe Barmherzigkeit, und ich füge noch etwas hinzu, wir haben diese Barmherzigkeit von Gott erlebt, aber Gott möchte, dass wir ebenfalls diese Barmherzigkeit unter uns haben. Ich möchte drei Gedanken uns weitergeben. Das erste, das Herz Davids. Eine Suche, die aus dem Bund kommt. Barmherzigkeit entsteht nicht zufällig oder aus einem plötzlichen Impuls. Im Fall von David entspricht sie einem Bund. Einen Bund der Liebe und Treue, den er ja, wie gesagt, zuvor mit Jonathan geschlossen hatte. Und das lesen wir in 1. Samuel 20, wo David eben diesen Bund mit seinem Freund schließt. Und sie versprechen ja einander und füreinander und für die Nachkommenschaft zu sorgen. Als David fragt, gibt es noch jemand aus dem Hause Sauls, dem ich Gutes tun kann, um Jonathans Willen, was macht er? Er ehrt diesen Bund. Es geht nicht nur um ein Gefühl der Nostalgie, sondern um aktive und konkrete Treue. Diese Suche ist bedeutungsvoll. David wartet nicht, bis Mephiboset um Hilfe bittet. Hätte er auch machen können. Der Mephiboset hätte irgendwie mal mit der Gedanke spielen, ich komme irgendwann dran, ich mache mich mal irgendwie oder ergreife die Initiative, gehe ich den David und bitte um Erbarmen, um Gnade, vielleicht kann er mich ja ersparen. Nein, er versteckt sich in Lodebar und es ist David, der die Initiative ergreift, ihn zu suchen. Und habe darüber nachgedacht, über diesen Text. Genau das macht der Herr Jesus mit dir und mit mir. Er ergreift die Initiative, ja, sein Reich zu verlassen, hier zu kommen auf Erden, um dich und mich zu suchen. Nicht haben wir ihn gesucht, sondern er hat uns gesucht. Jesus ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren war. Wie der Hirte, der die 99 Schafe verlässt, um die eine zu suchen. So ist Gott ein Gott, der uns entgegenkommt. Lass uns mit Freude heute Morgen hier wirklich sein und darüber nachzudenken, wenn ich hier bin, ist, weil Gott mich gesucht hat. In einer Welt, in der man oft Ausreden sucht, um anderen nicht zu helfen, zeigt uns David, dass wahre Barmherzigkeit von einem Herzen ausgeht, das sich an den Bund erinnert und die Initiative ergreift. Ja, auch in der Ewigkeit, da wurde auch ein Bund geschlossen. Und wenn David so handelt, um Jonathans Willen, wie viel mehr wird Gott Barmherzigkeit mit uns handeln, um seines Sohnes namens willen, Jesus Christus, mit dem er einen ewigen Bund in seinem Blut geschlossen hat. Und Gott war und ist treu und vergisst diesen Bund nicht, der eigentlich in die Ewigkeit geschlossen wurde. Auch wir als Christen sind aufgerufen, nach diesem Prinzip zu leben. Unsere Barmherzigkeit gegenüber anderen sollte nicht von Verhalten der anderen abhängen, sondern von der Liebe Gottes, die, wie Paulus sagt, in unserem Herzen ausgegossen ist. Die Frage ist, wenn wir selber diese Barmherzigkeit von Gott erfahren haben, wie sieht es dann mit dem Umgang miteinander? Üben wir auch diese Barmherzigkeit, auch wenn der andere irgendwie es nicht verdient oder versagt hat? Wie gehen wir um? Ich denke, dass diese Geschichte uns ein klarer Beispiel ist. Eine zweite Gedanke, Mephibosheth, ein verletzter und versteckter Mann. Und das entspricht unser Bild. Das sind wir. Mephibosheth ist das lebendige Bild eines vom Leben gezeichneten Menschen. Und wir sind ja gezeichnet von der Sünde. Verloren. Wir verbergen uns in dieser Welt. Aber verloren sind wir. Es wird gesagt, dass er lahm an beiden Füßen war. Er kennt wahrscheinlich die Geschichte in 2. Samuel 4, wo ja diese Dienerin mit Mephibosheth ja fliehen möchte und dann fällt der Mephibosheth auf den Boden und verletzt sich auf beiden Füßen. Mephibosheth, was bedeutet? Von Schande gezeichnet, von Demütigung geprägt. Lebt eben an einem Ort. Trostlos, hoffnungsloser Ort. Ein Mann ohne Stellung, ohne Perspektive, ohne Würde. Und wie gesagt, das entspricht unser Bild Gott gegenüber. Er trägt die Last der Vergangenheit, seine Familie, seines verletzten Körpers, seine Isolation. Und David ignoriert nicht, dass Mephibosheth lahm war. Und die Frage ist, warum gibt uns die Bibel diese Details, dass er lahm ist an beiden Füßen? Und diese Details macht deutlich, dass Mephibosheth geistlich gesprochen den Zustand jeden Menschen ohne Gottes Gnade repräsentiert. Symbolisch oder geistlich steht Mephibosheth für die Menschheit, gelähmt durch die Sünde, unfähig zu Gott zu kommen. Erinnert ihr euch an diese Geschichte in Lukas Evangelium, glaube ich, in Markus Evangelium Kapitel 2, da waren 4 Leute, dann haben sie ja einen Freund, der gelähmt war und er konnte nicht zu Jesus. Er wurde hingetragen, aber er selbst konnte nicht zu Jesus. Und ich denke, das muss uns bewusst werden. Wir sind geistlich gelähmt durch die Sünde. Wir können nicht zu Gott, es sei denn, er kommt zu uns und zieht uns. Ja, wunderbar, Joachim, wie du das auch erzählt hast, ja, aus diesem Ereignis, was du erlebt hast, ja, Gott hat dich zu ihm gezogen, ganz klar. Unsere Unfähigkeit, aus eigener Kraft zu Gott zu gelangen, genauso wie Mephibosheth, ja, nicht selbst zum König kommen konnte. Und tatsächlich sind wir alle ja, geistlich gelähmt. Wir können nicht zu Gott. Der König ist es, der uns sucht, uns ruft, uns einlädt, sogar an seinem Tisch. Und das ist Evangelium. Im Alten Testament durften Menschen mit körperlichen Gebrechen, zum Beispiel Lahme, nicht als Priester dienen oder sich dem Altar nähern. So heißt es in 3. Mose 21. Keiner deiner Nachkommen, der irgendeinen Mangel hat, lahm oder verkrüppelt, soll sich nähern, um das Brot seines Gottes darzubringen. Das bedeutet aber nicht, dass sie von Gott abgelehnt wurden, sondern dass im zeremoniellen Gottesdienst die körperliche Vollkommenheit die Heiligkeit Gottes darstellen sollte. Die körperliche Unvollkommenheit symbolisierten die moralischen Unvollkommenheit der Menschheit. Und jetzt kommt. Jesus hat diesen System umgedreht. Und wie? Im Neuen Testament nimmt Jesus Lahme, Blinde, Aussätzige an. Und nicht nur das, er heilt sie, er lädt sie ein in seinem Reich. So heißt es in Lukas 14, 21. Geh schnell hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt und bringe die Armen, Verkrüppelten, Blinden und Lahmen herein. Gerade die, die eigentlich ja ausgestoßen wurden, die nicht angenommen wurden, gerade die hat Jesus Christus aufgesucht. Jesus erklärt deutlich, dass das Reich Gottes für die Lahme ist. Also für die, die sich ja ihrer Schwachheit, ihren Sünden bewusst sind und auf den Ruf der Gnade antworten. Wir haben auf den Ruf der Gnade und Barmherzigkeit Gottes ja geantwortet. Aber lahm waren wir, ausgestoßen, keine Möglichkeit. Als er von dem König gerufen wird, tritt Mephibosheth mit Furcht, wie gesagt, mit Verständnis und bezeichnet sich selbst als Totenhund. Wohl bemerkt, das hat David auch mal gesagt, oder? Mephibosheth warf sich nieder und sagte: Was ist dein Knecht, dass du dich einem toten Hund wie mir zuwendest? Und das ist auch eine Beschreibung, tief geistlich, symbolisch. Wie oft haben wir uns auch so vor Gott gefühlt? Unwürdig, unfähig, ohne Hoffnung. Und doch, wie David mit Mephibosheth, weist Gott uns nicht ab. Im Gegenteil, er ruft uns, nimmt uns an, ehrt uns. Nicht wegen dem, was wir sind, wohl bemerkt, sondern um Christi willen. Epheser 4, Vers 4 und 5. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seinen großen Lieben willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. David behandelt ihn nicht wie einen Feind, obwohl er ein Nachkommen Sauls ist, sondern er nimmt ihn wie ein Familienmitglied auf. Also, der David gibt einen noch drauf. Er schenkt ihm Gnade, Barmherzigkeit. Er gibt ihn zurück. Und das ist nicht genug, sondern ich nehme dich an als wie eine meiner Kinder. Und genau das macht Gott mit uns. Er sucht uns nicht nur, er rettet uns nicht nur, sondern ich möchte, dass du mein Kind bist. Ich möchte Gemeinschaft mit dir haben. Ich möchte mit dir zusammen leben. Großes mit dir unternehmen. Und das ist wunderbar. Das ist Evangelium, liebe Geschwister. Im Vergleich mit dem, was ja die Religionen anbieten. Die müssen alle auf die Seite gehen und erkennen, wo ist ein solcher Gott? Das ist Gnade. Gnade ist, etwas zu bekommen, was wir eigentlich nicht verdient haben. Es ist die bedingungslose Liebe, die uns gegeben wird, trotzdem unserer Wunden, unseren Sünden, unseren Grenzen. Es ist wichtig, dass wir in unserer christlichen Gemeinschaft lernen, über das Äußere hinauszusehen. Hinter jedem Gesicht kann sich eine Wunde verbergen. Und jeder braucht es zu hören: Fürchte dich nicht, ich möchte dir Gutes tun. Der Herr lädt uns mit dieser Geschichte, mit diesem Text, dass wir darüber nachdenken, wie gehen wir miteinander um? Unser Ziel, unsere Berufung ist, dass wir den anderen Gutes tun, um Christi willen. Zurzeit erleben wir schon in der Gemeinde in Frankfurt schon einiges, ja, wo bei manchen diese Gnade und Barmherzigkeit überhaupt nicht das Herz berührt. Manche Menschen machen sich das Leben schwer, weil sie nicht begreifen, dass sie selbst Barmherzigkeit und Gnade erlebt haben. Wir sind berufen, Gottes Barmherzigkeit und Gnade auch gegenüber Brüdern zu zeigen, die es nicht verdienen. Und das ist der Unterschied zwischen den Kindern Gottes und den Kindern dieser Welt. Wie gehen wir miteinander um? Ich weiß nicht, ob irgendwie etwas ist mit einigen Geschwistern, ob wirklich Friede und Liebe da ist, das wünsche ich mir, ich hoffe, dass es so ist. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann spätestens jetzt ruft uns der Herr, dass wir uns da irgendwie ein Beispiel nehmen, wie David mit Mephibosheth umgeht, nicht wahr? Auch mit Verwandten, Freunden, ja, Arbeitskollegen, Nachbarn, auch da sind wir berufen, zu zeigen, ja, dass in uns ja, die Liebe Gottes ausgegossen wurde. Und ein drittens, der Tisch des Königs, Gnade und Annahme. Wenn David zu Mephibosheth sagt, du sollst allerzeit an meinen Tisch essen, sagt er ihm etwas Außergewöhnliches. Er beschränkt sich nicht darauf, ihm einen Gefallen zu tun oder ihm das Leben zu schenken. Er nimmt ihn in seine Familie auf, so wie einer seiner Kinder, und möchte jeden Tag Gemeinschaft haben am Tisch des Herrn, am Tisch des König. Wow. Mephibosheth, ein lahmer Mann, isoliert, ohne Rechte, wird eingeladen am Tisch des Königs, wie einer seiner Söhne. Und genau das macht Gott mit uns. Denn Tisch bedeutet Gemeinschaft. Als Jesus vor dieser Gemeinde stand, Epheser, klopft an. So jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet. Ich möchte hineinkommen und mit dir Gemeinschaft haben. Ist das nicht wunderbar, wie der Herr mit uns umgeht? Diese Geste verkörpert das Wesen, das Herz von Gottes Gnade. Auch wir, die wir tot waren in unseren Sünden und Vergehungen, sind nicht nur vergeben, sondern auch angenommen als Kinder und eingesetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus. Wir sind nicht nur geduldete Diener, sondern geliebter Kinder, eingeladen am Tisch des Königs. Dieser Tisch steht für Gemeinschaft, Nähe, Ehre. Stell dir Mephibosheth vor, der täglich mit dem König, den Fürsten und den Generälen speist. Seine lahme Beine sind durch das Tischtuch bedeckt. Man sieht sie nicht mehr. Da ist kein Unterschied, ob du lahm bist, ob du ausgestoßen bist, ob du ein König bist oder General. Da ist kein Unterschied. Da ist kein Titel mehr wert. denn wir sind alle gleich. So sind unsere Wunden am Tisch der Gnade bedeckt durch Gottes Liebe. Wir werden nicht mehr durch unsere Fehler definiert oder gesehen, sondern durch unsere neue Identität in Jesus Christus. Als Gemeinde sind wir berufen, diese Haltung zu widerspiegeln. Am Tisch des Herrn gibt es keine privilegierten Plätze. So sagt Paulus, da ist kein Freier, da ist kein Sklave, da ist kein Jude, kein Grieche, keine Frau, kein Mann. Wir sind alle gleich. Am Tisch des Herrn, in der Gemeinde des Herrn sind wir alle gleich. Und wenn Gott uns so angenommen hat, wie könnten wir andere ausschließen? Als meine Kinder klein waren, naja, 4 Kinder, da gibt es schon manchmal Streit, ne? Auseinandersetzung. Und da sagte der eine zu den anderen, du bist nicht mehr mein Bruder, geh von dieser Familie raus. Das funktioniert nicht. Das ist dein Bruder, der gehört auch zu dieser Familie. Wenn Mephibosheth einen Platz am Tisch hat, dann auch der Bruder, der gescheitert ist, der Verletzte, die verletzte Schwester, der Neuling, alle sollen dort einen Platz finden. Leider geschieht es in der Gemeinschaft, dass wir uns eher wie Richter verhalten als wie Brüder. Ja. Neulich sagte ein Bruder, die Gemeinde, liebe Geschwister, ist ein Krankenhaus, ein Notdienst. Ein Notdienst, die werden aufgenommen und da sollen sie Heilung finden. Kein Gerichtssaal. Wenn jemand fällt, ist die instinktive Reaktion Abstand, Kritik, Lästerei. Aber die Schrift ruft uns zu einem anderen Weg. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Wir sind gerufen, zu vergeben, zu heilen, die Lasten des anderen zu tragen, sagt der Apostel Paulus. Statt auszuschließen, sollen wir einschließen. Statt Rache zu nehmen, sollen wir Versöhnung suchen. Davids Beispiel zeigt uns, dass wir selbst dann, wenn wir Macht hätten, zu verletzen, die Möglichkeit haben zu heilen. Auch wenn wir das Recht hätten, die Tür zu schließen, können wir wählen, sie zu öffnen. Eine Gemeinde, die Barmherzigkeit lebt, ist eine heilende Gemeinde, wo Wunden ans Licht gebracht werden können, ohne Angst vor Verurteilung. Wo jeder Mephibosheth einen Platz am Tisch finden kann. Ja, manchmal ist es so. Es kommt mal die Zeit, wo ich selbst Mephibosheth bin. Und du bist aufgerufen, ein David zu sein. Oder auch umgekehrt. Wie Petrus sagt, wo die Liebe eine Menge von Sünden zudeckt. Wurde dir in der Gemeinde Unrecht getan? Wähle den Weg der Gnade. Hast du einen Bruder fallen sehen? Verurteile ihn nicht. Reich ihm die Hand. Die christliche Gemeinschaft soll kein Gerichtssaal sein, sondern eine Familie. Und als Familie sind wir aufgerufen, einander zu lieben, zu unterstützen und zu vergeben. Ich komme zum Schluss. Die Geschichte von David und Mephibosheth ist weit mehr als eine einfache historische Text. Sie ist ein lebendiges Gleichnis für Gottes Barmherzigkeit an dir und an mir. Sie zeigt, dass selbst wenn die Welt uns als Versager, Unwürdige und Nutzlose abstempelt, Gott uns beim Namen ruft, uns an seinem Tisch einlädt und uns wie seine Kinder behandelt. König David hätte nach menschlicher Gerechtigkeit handeln können, aber er wählt den Weg der göttlichen Gnade. Er tat es um Jonathans Willen, so wie Gott uns liebt und rettet, um seines Sohnes Willen, Jesus Christus. Im Mephibosheth sehen wir uns selbst verletzt, fern, verborgen, in Lodebar, in dieser Welt, wo keine Hoffnung ist. In David sehen wir ein Abbild unseren himmlischen Königs, der uns sucht, uns aufnimmt und uns ehrt. Die Frage, die wir uns selbst stellen müssen, ist einfach, aber tief. Bist du bereit, diese Gnade auch anderen zu zeigen? Leben wir in unserer Gemeinde als Werkzeuge der Barmherzigkeit oder eher des Gerichts? Suchen wir jemanden, den wir Gutes tun können, oder warten wir, bis sich ein anderer perfekt verhält, um ihn aufzunehmen? Wir sind heute Morgen aufgerufen, aktiv zu werden. Christlicher Glaube ist nicht passiv, sondern ist Aktion. Und diese Aktion bedeutet, dass der Herr dich und mich heute Morgen wieder aufrufen möchte: Geh und suche, wem du Gutes tun kannst. Und das Beste, was wir Menschen tun können, liebe Geschwister, ist das Evangelium der Gnade und Barmherzigkeit Gottes zu verkündigen. Besonders in dieser Zeit der Weihnachtszeit, die bald da ist. Amen.